Am 18. Mai 1995 warf ein Greenpeace-Sprecher Shell im Heute-Journal vor, dass noch 5.500 Tonnen Öl an Bord der Prince Bar seien. Ein Blick auf die Vorgehensweise von Greenpeace zeigt, wie diese absurde Behauptung, für die sich Greenpeace später öffentlich entschuldigen musste, zustande kam. Am 14.05.1995, also 2 Wochen nach Besetzung der Prince Bar durch Greenpeace, Jonathan Castle, Greenpeace-Skipper und Führer der Besatzungstrupps, wird vom Greenpeace-Labor Exeter um Proben aus den Tanks von Prince Bar gebeten. Er beauftragt Frank Kamp, gelernter Steuermann, die Proben zu ziehen. Ein Peilgerät ist nicht zur Hand. Mit leerem Erdnussbutterglas und Nylonschnur werden von Deck A, 56 Meter über der Oberkante des Tanks, aus den Lüftungsrohren 1, 2 und 4 Proben entnommen. Frank Kamp erklärt hierzu: Ich erklärte in einer E-Mail an Paul Johnston genau, wie und wo ich die Proben genommen hatte. Dieser Brief ist etwa 2 DIN-A4-Seiten lang. Daraus ging eindeutig hervor, dass die Proben aus den Lüftungsrohren und nicht aus den Tanks stammten. Deshalb war klar, dass sie nichts über die Ölmenge aussagten. Am 9.06.1995 informierte Johnston Paul Horsman, den von London aus operierenden Leiter der Ölkampagne von Greenpeace International, über seine Berechnungen. Kampagnenleiter Jürgens hält diese Berechnung für irrwitzig. Am 16.06.1995 bestätigt Exeter in einem von Johnston an Horsman adressierten Schreiben, die Kalkulation der den Tanks entnommenen Proben hätten einen Ölgehalt von 5.500 Tonnen Restöl ergeben. Der Inhalt dieses überwiegend im Konjunktiv formulierten Schreibens wird von Horsman in Form eines Greenpeace-Briefings zur wissenschaftlich fundierten Tatsache erklärt. Dieses Briefing geht noch am 16.06. zur Presse. So also wurde aus einer von einem gelernten Steuermann mit einem Erdnussbutterglas in einem Lüftungsrohr gezogene Probe ein Nachweis über tausende Tonnen Restöl, die angeblich im Tank der Prince Bar lagerten. Solche irrwitzigen Behauptungen heizten die Stimmung weiter an, gegen die deutsche Shell. Noch mehr Gift auf Bohrinsel vermutet, Ostsee-Zeitung. Noch mehr Gift an Bord und Greenpeace, bis zu 5.500 Tonnen Öl an Bord der Prince Bar, lauteten die Schlagzeilen. Kein Wunder, dass selbst der 26. Evangelische Kirchentag in Hamburg mit einem abermaligen Aufruf zum Shell-Boykott zu Ende ging. Auch der damalige Bundeskanzler Kohl schien zwischenzeitlich zum Greenpeace-Fan mutiert, äußerte er doch, die Proteste gegen Shell seien keine Verrücktheit einiger Leute in Deutschland. Vereinzelt stellte man die Frage, ob Aufrufe zum Boykott eines Unternehmens rechtswidrig seien. Verrufer, so lautet der juristische Ausdruck, können sich vom deutschen Recht bestätigt fühlen, solange nicht ein Wettbewerber hinter der Kampagne steht und der Boykott lediglich ein Instrument im Meinungskampf ist. Unbestritten bedeutet die Aufforderung an Verbraucher, Produkte von Shell nicht mehr zu kaufen, die Schädigung eines Unternehmens. Auch das Recht am eingerichteten und ausgeübten Unternehmen wird dadurch beeinträchtigt. Doch die Rechtsprechung fordert eine Güter- und Interessenabwägung. Das Bundesverfassungsgericht hatte dazu 1969 geurteilt: Ein Boykottaufruf, dem eine bestimmte Meinungskundgabe zugrunde liegt, ist durch Artikel 5 Absatz 1 GG insbesondere dann geschützt, wenn er als Mittel des geistigen Meinungskampfes in einer die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage eingesetzt wird, wenn ihm also keine private Auseinandersetzung, sondern die Sorge um politische, wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Belange der Allgemeinheit zugrunde liegt. Das Bundesverfassungsgericht sah in dem Urteil die Freiheit der geistigen Auseinandersetzung als eine unabdingbare Voraussetzung für das Funktionieren der freiheitlichen Demokratie. Doch die geistige Auseinandersetzung im Falle Shell ging seltsame Wege. Es entbrannte ein Konkurrenzkampf zwischen Fernsehen, Radio und Zeitungen. Leser- und Höreraktionen wurden gestartet. Die Kompetenz der Straße übertraf die Kompetenz der Wissenschaftler. Und die Boykottaufrufe zeigten Wirkung, gingen doch die Absätze von Shell Mitte Juni 1995 um bis zu 30% zurück. Am 14. Juli 1995 titelte die Hamburger Morgenpost: Tanken Sie noch bei Shell? Am selben Tag vermeldete die hannoversche Neue Presse: Bis 80% weniger Umsatz, Shell-Boykott auch in Hannover. Und auch die Dresdner Morgenpost erfreute ihre Leser mit der Schlagzeile: Leipzig boykottiert alle Shell-Tankstellen.